Für mich ist das Schöne im Coaching, wir arbeiten ja komplett ohne Druck. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit und erwarten erstmal gar nicht so viel, weil einfach keiner performen muss in einem Coaching-Prozess. Herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Freya Lütten und wir sprechen in diesem Podcast mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Mir sitzt heute der Coachgeflüster, Podcast-Host und INQUA-Karrierecoach Johannes Juncker aus Berlin gegenüber. Johannes ist außerdem Head of Coaching und Head of Communication am INQUA-Institut. Hallo Johannes.
Hallo Freya, danke für die Einladung, kann ich ja mal sagen, so von der ganz anderen Seite. Super schön, dass wir heute hier sind und die Folge zusammen machen.
Ja, prima. Wir haben euch gefragt, was ihr rund um das Thema Karrierecoaching wissen wollt. Und heute beantworten wir in einer Doppelfolge eure Fragen und geben euch Tipps an die Hand, damit euer Coaching ein Erfolg wird. Zum Beispiel nähern wir uns der Frage, wann ein Coaching sinnvoll ist, was dafür mitgebracht werden muss und worauf ihr beim Online-Bewerbungsprozess achten könnt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ganz viele spannende Fragen von euch bekommen. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Wir hatten eine ganz tolle Marke geknackt, nämlich haben wir über 20.000 Streams und Downloads gehabt, zurückgerechnet auf ein Jahr. Und da sind wir super dankbar, sehr glücklich drüber. Vielen Dank für euer super Feedback und auch die Fragen, die ihr alle eingeschickt habt. Und da wollten wir einfach was zurückgeben und dachten uns, wir machen mal wieder eine Q&A-Episode. Und Freya, falls ihr euch fragt, wer ist Freya? Freya ist neu bei uns im Coaching-Bereich. Sie ist systemische Coach am INQUA-Institut seit neuestem. Und wir dachten uns, wir nehmen mal zusammen diese Folge auf. Es gibt noch eine zweite Q&A-Folge, die könnt ihr euch auch gerne anhören mit Melina, auch ein neues Teammitglied, wo wir auch schon einige spannende Fragen aufgerollt haben. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, ja, eine Q&A-Folge nochmal für die, die nicht wissen, um was es hier geht. Ihr habt Fragen geschickt, wir beantworten die so gut wir können, ohne Gewähr, alles Meinungen und unsere Erfahrung als Karrierecoaches. Freya, willst du vielleicht loslegen, die erste Frage kurz vorzulesen und dann steigen wir direkt ein?
Ja, sehr, sehr gerne. Timo hat über LinkedIn gefragt, welchen typischen Ansatz gibt es im Prozess der beruflichen Neuausrichtung und für Menschen mit Karrierewünschen?
Ja, gute Frage. Also das ist ja unser Brot und Butter am INQUA-Institut, ist ja berufliche Neuausrichtung. Und welchen typischen Ansatz gibt es oder Prozess? Ist eine sehr gute Frage. Also ich würde jetzt mal denken, Timo macht sich halt Gedanken vielleicht, wenn er ein Coaching machen würde, worauf er achten könnte. Also was sind so die typischen Schritte, die da so durchlaufen werden sollten? Also grundsätzlich sollte ich erstmal schauen, wenn ich auf der Suche nach so einem Prozess bin, dass ich nach einem systemischen Ansatz gucke. Und bei einem systemischen Ansatz beobachte ich ja immer ein Individuum in seinem System. Und jeder berufliche Neuausrichtungsprozess ist anders. Also das kannst du bestimmt bestätigen. Jeder Mensch hat andere Wünsche, jeder hat andere Karrierewünsche und jeder hat andere Ausgangsbedingungen für seine berufliche Neuausrichtung. Und deswegen ist es sehr wichtig, erstmal dabei anzufangen, sich zu stärken. Weil so eine Veränderung, es geht ja um einen Veränderungsprozess, die braucht erstmal Kraft. Und damit ich gestärkt in sowas reingehen kann, würde ich sagen, der erste Schritt in so einem Prozess wäre erstmal die Ressourcenorientierung. Was meinst du?
Ja, ich glaube, die Ressourcenorientierung ist wirklich das A und O beim systemischen Ansatz, weil das ja tatsächlich eigentlich die Basis ist für das, was im Rest des Coaching-Prozesses folgt. Mhm. Das soll ja einfach den Grundstein legen für die Neuausrichtung und natürlich auch, um vielleicht im Karriereweg noch stärker weiterzugehen, weil es war ja nicht nur die Neuausrichtung die Frage, sondern auch, wie mache ich Karriere weiter, um sich dessen auch bewusst zu werden, was sind denn eigentlich meine Stärken, was kann ich besonders gut und wo kann vielleicht auch dann der Weg noch weitergehen, um auf der typischen Karriereleiter weiter nach oben zu steigen.
Ja, darüber sprechen wir noch, was die typische Karriereleiter ist, übrigens auch im anderen Podcast. Also das ist eine sehr spannende Frage, nämlich auch, wie definiere ich eigentlich Karriere für mich? Jetzt ist Ressourcenorientierung natürlich ein Wort, mit dem vielleicht nicht jeder, der jetzt zuhört, was anfangen kann. Coaches wissen alle, was damit gemeint ist, aber wenn du jetzt das mal jemandem erklären müsstest, der 14 ist, wie würdest du das erklären? Also worauf kommt es da an bei so einem Prozess der Neuausrichtung?
Also ich würde meinem 14-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, dass es alles ist und sein kann, woraus ich Kraft ziehe, um meinen Weg zu gehen oder auch den Alltag zu bewältigen, was ich besonders gut kann, auch was mir Freude bereitet. Aber dass Ressourcen auf jeden Fall eine Kraftquelle sind und das kann ja sehr viel sein. Das können Kenntnisse sein, das können Menschen sein, das können auch Tätigkeiten sein. Also alles, was mir Kraft gibt.
Mhm.
Was würdest du sagen?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, genau wie du sagst. Also das ist das, was ich tun sollte am Anfang immer, wenn ich eine Veränderung mache, ob mit oder ohne Coaching. Immer auch gucken, was steht mir zur Verfügung überhaupt, ne? Und dass ich aus einer Position der Energie in sowas reingehe. Mhm. Und das ist so eine der Herausforderungen bei einer beruflichen Neuausrichtung, dass ich da oft eben nicht unbedingt in meiner besten Kraft bin, weil ich vielleicht einen Rückschlag gerade erlitten habe oder in einer Krise stecke oder so. Und deswegen machen wir das auch so, dass wir ganz viel Zeit darauf verwenden, am Anfang wirklich so all die Sachen, die du genannt hast, gerade so rauszuarbeiten und vor allem auch so die Stärken, die ich habe.
Ja, es geht wirklich um das Bewusstmachen, ja. Weil das tatsächlich oft verloren geht zwischendurch oder man sich dessen gar nicht bewusst ist, wie man eigentlich den Karriereweg bis hierhin gegangen ist, weil das vielleicht eine Selbstverständlichkeit war und gar nicht klar ist, dass da ganz tolle Kompetenzen und Stärken hinterstecken, die wir dann an die Oberfläche holen können im Coaching.
Total. Und die sehe ich nämlich auch nicht, weil wenn ich im Frust bin, dann ist alles immer verengt. Na, dann sehe ich nur noch mein Problem und ich habe auch nur noch eingeschränkte Lösungssicht überhaupt. Und im Coaching geht es auch darum, mal das Feld aufzumachen und nochmal überhaupt mich zurückzuführen zu dem, was alle Menschen an Talenten haben. Also es gibt alle, egal wer da draußen gerade zuhört, ihr habt alle unglaublich tolle Stärken und Ressourcen zur Verfügung, aber die sehen wir nicht immer. Und darum geht es im Coaching auch, das erstmal sichtbar zu machen. Also es wäre für mich so, wenn man den Prozess beschreiben würde, so der erste wichtige Schritt. Und bei Ingvar machen wir das, darüber haben wir im Podcast auch schon häufiger gesprochen, biografieorientiert. Also wir gucken in die Berufsbiografie, erstellen ein Kompetenzprofil anhand der Kompetenzen, die im bisherigen Lebensweg so auftauchen. Und wir gucken auch in die Prägung durch das Familiensystem. Also das ist das Besondere bei uns, dass wir eben auch schauen, was habe ich so durch die Familie noch mitbekommen.
Genau.
Genau, so ist das. Aber damit habe ich ja nur die Basis gelegt für diesen Neuausrichtungsprozess. Mal angenommen, ich habe das alles. Ich habe jetzt meine Stärken und ich habe meine Kompetenzen und meine Kraftquellen. Was mache ich als nächstes? Was wäre der nächste Schritt im Prozess?
Ja, dann blicken wir erstmal in die Zukunft und haben ja irgendwie so eine Ausrichtung gefunden. Also gerade die Werte spielen ja einfach eine große Rolle, dass wir wissen, in welche Himmelsrichtung wir gucken wollen. Und wir arbeiten damit weiter. Wir gucken, was davon, was wir jetzt rausgefunden haben, ist uns wirklich wichtig. Mhm. Also zum Beispiel schauen wir uns dann die Kernkompetenzen auch an. Was kann ich denn besonders gut? Was macht mir besonders viel Freude? Oder welche Kompetenz möchte ich auch in die Zukunft einbringen? Weil es kann ja auch sein, dass man Dinge gut kann und das aber in der Zukunft gar nicht mehr machen möchte. Cool. Und solche Themen besprechen wir natürlich auch. Und auf der anderen Seite schauen wir auch, welche Werte davon wirklich wichtig sind. Welche Werte sind uns vielleicht auch im Privaten besonders wichtig, aber vielleicht bei der Arbeit gar nicht.
Mhm. Ja, alles super gute Reflexionsfragen schon, die du da reingebracht hast gerade. Und der Switch in die Zukunft zu blicken, dann in eine Visionsarbeit zu gehen, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, das wäre dann der nächste Schritt. Und dann gibt es natürlich auch noch einen nächsten Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, so ein bisschen der Reality-Check. Finde ich denn diesen Traumjob da draußen, den ich mir da ausmale? Oder wie kann ich da hinkommen? Und das ist dann die dritte Phase im Coaching, würde ich sagen. Also ich kenne dann mein Ziel. Ich habe mein Wohin will ich gefunden. Und jetzt geht es darum, dahin zu kommen. Und wie komme ich dahin? Und das ist auch noch ein wichtiger Teil von so einem beruflichen Neuausrichtungsprozess, eine Strategie zu entwickeln. Und das ist auch wieder super individuell. Da kommt es dann drauf an, brauche ich vielleicht Netzwerk oder gute Bewerbungsunterlagen oder einfach mehr Mut vielleicht, um einfach mal die Bewerbung loszuschicken. Und da arbeiten wir dann eben auch sehr individuell.
Absolut. Und da kommt es ja auch immer wieder drauf an, wie der Coachie oder wie der Klient oder die Klientin ins Coaching kommt. Weil manchen ist ja schon einiges bewusst und haben schon eine Richtung. Und manche kommen ganz offen und frei in so ein Coaching. Und da sehen die Schritte natürlich anders aus, um da eine Strategie zu entwickeln.
Völlig. Ja, also diese drei Schritte gehören eigentlich dazu. Reflexionsphase, eine Stärkungsphase, dann der Blick in die Zukunft, eine Visionsarbeit und dann eben die Implementierung oder die Strategieumsetzung. So sieht der Prozess in der Regel aus, wenn es gut gemacht ist. Wovor ich immer so ein bisschen warnen würde, wenn so Coaches um die Ecke kommen und sagen, es ist alles nur Mindset. Mhm. Kommen wir vielleicht später noch bei einer anderen Frage nochmal drauf. Also wie kann ich eigentlich ein gutes Coaching erkennen? Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, also jemand, der erzählt, dass du eine berufliche Neuausrichtung schnell machen kannst, ist auch fragwürdig. Also wir machen das ja in 2 Monaten, machen wir diesen Prozess schon extrem schnell. Also in 8 Wochen jetzt im AVGS geförderten Bereich das zu machen. Das geht auch nur, weil wir so intensiv in der Reflexionsphase arbeiten.
Ja.
Also das geht nicht schnell und ich darf mir dafür auch durchaus Zeit lassen. Vor allem, wenn ich es ohne Coaching mache, dauert es eher vielleicht sogar Jahre. Kann tatsächlich sein. Ja. Kommt halt darauf an, wo ich schon bin in meinem Bereich.
Total. Also wenn da steht, zum Traumjob in 2 Wochen, kann man davon ausgehen, dass eine der Phasen auf jeden Fall fehlt.
Ja, mindestens eine.
Und mindestens eine, ja.
Dann habe ich eine Frage von Janis. Er fragt, das geht so wahrscheinlich in die Richtung neu im Coaching, was muss ich denn mitbringen, damit das Coaching erfolgreich wird? Brauche ich schon Coaching-Erfahrung oder brauche ich Coaching-Erfahrung? Hat Janis über LinkedIn gefragt. Und ich interpretiere die Frage jetzt so, dass Janis noch kein Coaching-Erfahrung hat und sich jetzt fragt, was muss ich eigentlich mitbringen, damit das Coaching erfolgreich wird?
Ja, ich sehe das genauso, dass vielleicht da so eine kleine Hemmschwelle überwunden werden muss. Bin ich richtig im Coaching? Was muss ich mitbringen? Kann ich irgendwas dazu beitragen, dass es ein erfolgreiches Coaching wird? Oder muss ich mich auch noch besonders darauf vorbereiten, damit ich überhaupt in das Coaching starten kann? Und für mich ist das Schöne im Coaching, wir arbeiten ja komplett ohne Druck. Das heißt, wir nehmen uns einfach die Zeit im Coaching-Prozess und erwarten erstmal gar nicht so viel, weil einfach keiner performen muss in einem Coaching-Prozess. Es geht ja wirklich darum, sich Zeit zu nehmen und einmal innehalten zu können. Und genau.
Ja, das ist ja schon mal viel. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Hinweis, den du gerade gibst mit dem Stress, ne? Weil wenn ich Stress empfinde im Coaching-Prozess, dann wird das eher durch die Klienten reingetragen. Und da kann ich mich schon fragen, zum Beispiel als Coachee, wenn ich mit so einem hohen Leidensdruck komme in das Coaching, das darf auch mal raus, das muss auch mal raus, ne, am Anfang. Das muss ich mir vielleicht mal von der Seele reden, weil vielleicht habe ich es noch niemandem erzählt oder ich habe es bisher immer nur Freunden erzählt, die dann immer einen super guten Ratschlag haben, den ich nicht hören wollte. Und dann habe ich mal jetzt die Chance, mit einem professionellen Coach darüber zu sprechen. Deswegen ruhig mal alles raus, was raus muss. Und dann aber auch gucken, setze ich mich vielleicht selbst zu sehr unter Druck, dass ich jetzt hier performen muss. Weil das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung eher kontraproduktiv für den Coaching-Prozess. Wenn Leute mit so einem ganz, also zum Beispiel typisches Beispiel ist, also ich bin jetzt hier und in 2 Wochen brauche ich einen neuen Job. Und sie müssen mir jetzt helfen. Und wenn ich mit der Haltung ins Coaching komme, dann ist eigentlich nicht hilfreich für den Prozess. Sondern es geht ja eigentlich darum, Coaching ist im Kern eine Reflexionsleistung. Und dass ich erstmal mir die Zeit und den Raum nehme, mal da zu sein und mal alles auszusprechen und das mal für mich zu ordnen, was hier eigentlich abgeht. Und es mal von einer neuen Perspektive zu betrachten. Also ich würde sagen, Offenheit ist schon eine gute Voraussetzung. Ja. Auch Offenheit, mich selbst nochmal neu anzugucken.
Genau, also ich würde tatsächlich sagen, 2 Dinge dürfen dann doch mitgebracht werden. Das ist eine Motivation beziehungsweise eine Fragestellung. Mhm. Warum gehe ich überhaupt ins Coaching? Aber das ist ja die Grundvoraussetzung, sonst käme ich wahrscheinlich auch gar nicht auf die Idee. Und tatsächlich eben auch die Offenheit diesem Coaching-Prozess gegenüber und sich eben dieser Fragestellung zu nähern und vielleicht auch auf andere Art und Weise, als ich das von zu Hause gewohnt bin und mich auf neue Fragen einzulassen.
Auf jeden Fall, genau. Also auf die Methoden einzulassen. Es ist auch einfach hilfreich zu gucken, dass man mit dem Coach gut klarkommt, dass man auch was von sich aus tut für die Beziehung. Also ich glaube, was auch immer schwierig ist für jeden Coach, ist, wenn man in so eine Dienstleister-Ecke gedrängt wird. Also kann ich jetzt nur sagen, das fühlt sich einfach nicht so schön an, sondern ich finde es immer schöner, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnen kann im Coaching. Dass der Coach einfach jemand ist, der den Prozess gut für mich steuert, dass ich darauf auch vertraue und dass ich aber auch der Boss bin, was die Inhalte angeht als Klient. Das hast du schön gesagt, mit welchem Ziel komme ich ins Coaching. Da würde ich nochmal sagen, wenn ich mein Ziel noch nicht so hundertprozentig fassen kann, ist das nicht so schlimm. Also wenn jetzt Janis zuhört zum Beispiel und sich denkt, oh, ich habe mein Ziel ist noch schwammig für mich, ich habe eher so ein diffuses Gefühl, das ist überhaupt kein Problem. Das findet man im Coaching sowieso raus in der ersten Sitzung, dass man nochmal guckt, was ist denn das Coaching-Ziel eigentlich? Ich würde aber noch gerne eine ganz andere Sache ergänzen, die ich auf dem Schirm haben sollte. Mein Leben geht ja weiter, wenn ich in ein Coaching gehe. Das heißt, jemand entscheidet sich für einen Coaching-Prozess für 2 Monate, dann läuft das Leben ja weiter. Ich habe weiterhin meine Beziehung vielleicht, wenn ich eine habe, oder ich habe weiterhin meinen Sport und ich habe weiterhin andere Verpflichtungen und ich muss trotzdem noch das oder das erledigen oder ich will mich bewerben nebenbei. Also bitte, wenn ihr ein Coaching macht, plant ein bisschen auch Zeit ein für das Coaching zwischen den Sitzungen, euch die Zeit zu nehmen, die Sitzung nachzureflektieren, vielleicht ein Journal zu führen, auch Sachen in Bewegung zu setzen, weil im Coaching, da werden Probleme besprochen, in der Welt werden die Probleme gelöst. Das heißt, im besten Fall habe ich auch ein bisschen Zeit zwischen den Sitzungen was zu tun und ins Handeln zu kommen, weil dann kann ich auch wirklich nachreflektieren, hat das jetzt funktioniert, was der Coach vielleicht an Impulsen mitgegeben hat. Also das sind schon Faktoren, die helfen zumindest, dass das Coaching erfolgreich wird. Mhm. Und Coaching-Erfahrung brauche ich keine.
Ja, und um sich dann eben, die Zeit ist eben auch notwendig dann, um sich wirklich einlassen zu können auf den ganzen Prozess.
Voll.
Ja.
Genau, also Zeit geben, Zeit auf allen Ebenen. Zeit im Prozess und Zeit drumherum.
Und wer es besonders eilig hat, den bremsen wir.
Genau, also es darf ja, wenn ich unbedingt jetzt so lostraben muss, manchmal muss die Energie ja raus, dann ist es ja okay, aber im Coaching ist dann immer der Raum, das mal von der anderen Seite zu betrachten.
Kati fragt über Instagram, wie hoch ist die Erfolgsquote beim Karrierecoaching?
Tja, schwierige Frage, aber eine sehr interessante Frage. Danke, Kati, dafür. Was sagst du denn dazu? Was fällt dir denn als erstes ein zu Erfolgsquoten beim Karrierecoaching?
Ich habe in der Vorbereitung auch drüber nachgedacht und dachte, oh, jetzt muss ich hier aber mal ein paar Zahlen recherchieren. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Und habe mich dann aber selbst gestoppt und dachte, das ist doch eine spannende und gute Frage, erstmal zu gucken, was Erfolg und Karriere überhaupt bedeuten, weil das tatsächlich ja jeder ganz anders für sich definiert.
Ja.
Das heißt, was ist Erfolg im Coaching-Prozess? Das definiere ich am Anfang mit dem Coach tatsächlich selbst. Also wir haben ja ein Ziel, was wir am Anfang des Coachings festmachen. Das kann ein persönliches Ziel sein, aber natürlich aber auch das Ziel für den Coaching-Prozess. Und das ist total individuell.
Ja.
Das kann sein, ich habe eine Richtung, wo es hingehen soll, weil ich total orientierungslos ins Coaching gestartet bin. Das kann aber auch sein, dass ich ganz konkrete Wünsche oder eine ganz konkrete Stelle dabei herauskristallisieren kann. Und deswegen ist der Erfolg tatsächlich total individuell. Und aber auch, was Karriere bedeutet. Mhm. Was bedeutet denn für dich Karriere, Johannes?
Sag ich dir gleich. Ich möchte aber erstmal dir beipflichten, weil ich das genauso sehe. Das ist so individuell, diese Frage. Was ist Erfolg? Deswegen ist es schwer, eine Erfolgsquote festzumachen. Grundsätzlich nehme ich jetzt mal als Faktor bei uns, wir fragen ja alle Kunden nach Feedback und wenn jemand sagt, ich war mit dem Coaching zufrieden und ich würde es weiterempfehlen, das ist erstmal für mich ein Erfolg, grundsätzlich so. Und das sind bei uns sehr, sehr viele, über 95% der Menschen geben an, ich würde das Coaching weiterempfehlen nach dem Coaching. Und das ist erstmal für mich der grundsätzliche Gradmesser. Und dann gibt es natürlich noch andere Abstufungen, wie gut war die Chemie mit dem Coach, habe ich mich gut betreut gefühlt, konnte ich mit den Methoden gut arbeiten, das sind alles weitere Faktoren. Aber grundsätzlich sollte das Coaching mich weiterbringen. So, wir stellen ja im Coaching gerne am Anfang die Frage, stellen Sie sich vor, das Coaching wäre vorbei und es hat Sie so richtig weitergebracht, was wäre dann anders? Und das ist eine schöne Frage, die ich mir einfach mal stellen kann, was für mich auch Erfolg bedeutet. Also angenommen, ich mache jetzt so ein Coaching und dann ist es vorbei und dann treffe ich mich mit einer Freundin im Café und erzähle ihr, Mensch, ich habe ein Coaching gemacht, es war so super. Weißt du, was da passiert ist? Und wenn ich das so ein bisschen formulieren kann, was da passiert ist, dann habe ich ein Gefühl dafür, was Erfolg möglicherweise für mich bedeutet. Und was ich unter Karriere verstehe, hast du mich gefragt. Also ich persönlich meinst du jetzt oder meinst du, wie ich das Klienten verkaufen würde, das Thema?
Wo unterscheidet sich das denn? Das wäre vielleicht eine spannende Frage.
Ja. Also es unterscheidet sich tatsächlich sehr stark. Also es kommt halt darauf an, wie auf welchem Karriereweg jemand sich befindet. Also wenn jemand eine klassische Karriere, das, was ich jetzt mal typischerweise unter Karriere verstehen würde, diese typische Karriereleiter mit einer Laufbahn, die sich vielleicht in einer bestimmten Branche abspielt und wo ich immer eine weitere Leiterstufe Sprosse erklimme und immer mehr Gehalt, Verantwortung, Projekte, was weiß ich, bekomme. Das wäre so eine klassische Vorstellung von Karriere. Und ich glaube, das beeinflusst meinen Weg auch so ein bisschen, aber weniger stark. Also für mich ist Erfolg, dass ich in einem Umfeld arbeite, wo ich meine Persönlichkeit entfalten kann, wo ich meine Stärken einbringen kann, wo ich für das wertgeschätzt werde, was ich einbringe. Dazu gehört natürlich auch eine anständige Bezahlung. Das ist vor allem eine Form der Wertschätzung, würde ich sagen. Und für mich ist aber auch Erfolg, dass ich was Sinnvolles tue. Also ich ziehe sehr viel aus der Tätigkeit im Coaching, zum Beispiel Leute begleiten beim Wachstum. Das finde ich total erfüllend und das ist auch ein Erfolg für mich. Und jedes Mal, wenn Coaches zu mir kommen und mir danach sagen, hey, ich habe das erreicht, ich habe das, was wir vorgenommen haben, das ist auch immer ein Erfolg für mich. Deswegen haben wir so einen tollen Job, weil die Erfolge von den Klienten, die können wir dann immer mitfeiern. Und das ist für mich auch Erfolg.
Mhm.
Oder Karriere. Also ich würde das Wort Karriere tatsächlich für mich jetzt so persönlich gar nicht so unbedingt benutzen, weil ich meinen Berufslebensweg jetzt nicht mit diesem Wort so bemessen möchte. ist aber total individuell. Ich kann das voll nachvollziehen, wenn andere Leute das mal gerne machen.
Ja. Aber was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, was für dich Karriere ist, was dich erfüllt in deiner Tätigkeit, ich finde, da hört man auch nochmal ganz toll heraus, dass da ja auch Werte zugrunde liegen,
ja,
die eben bestimmen, was für uns Karriere ist, was für uns Erfolg ist und was uns vielleicht aber auch mitgegeben wurde. Da schauen wir ja auch zum Beispiel in der Genogrammarbeit rein. Wie wurde denn Karriere bei uns in der Familie auch gelebt? Was ist da die Definition und was habe ich da vielleicht auch übernommen? Und das reflektieren zu können und dann auch den eigenen Begriff von Karriere dadurch vielleicht besser definieren zu können oder zu wissen, woher vielleicht meine eigene Definition kommt,
ja,
ist auch tatsächlich ein sehr wertvoller Prozess innerhalb des Coachings.
Unbedingt. Wenn ich das schaffe in einem Coaching, das zu definieren, was ist Erfolg für mich und was bedeutet ein guter Berufslebensweg oder Karriere für mich, dann bin ich schon mal richtig weitergekommen. Es könnte schon ein Erfolg sein, wenn ich mit so einer Klarheit aus dem Coaching rausgehe. Und was mir noch ganz wichtig ist, ist, was ja auch Coaches können müssen. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich über Karriere denke, ist es super wichtig, eben nicht die eigene Wahrnehmung auf die andere Person zu übertragen, weil sich bewusst zu sein, dass meine Idee von Karriere nicht die Idee ist der anderen Person. Deswegen haben wir ja auch in der Anfangsfrage gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, dass ich mir das erstmal individuell beantworte. Es gibt halt kein richtig oder falsch.
Schönes Schlusswort für die Frage.
Ja. Dann haben wir noch eine Frage, oder?
Leon haben wir noch.
Leon fragt via Mail, das ist eine längere Frage, die muss ich jetzt mal vorlesen. Worauf sollte man im Rahmen einer Bewerbung bezüglich des eigenen äußeren Erscheinungsbildes achten? Also zum Beispiel, was soll ich anziehen beim Bewerbungsgespräch? Was für Bewerbungsfotos und wie sollen die gemacht werden? Was sollten bei Bewerbungsgesprächen online, etwa via Zoom oder ähnlichen, nicht zu sehen sein? Und wie hängt das von dem Job ab, auf dem ich mich bewerbe? Und wenn ich unsicher bin, wie finde ich am besten heraus, was bei dem Job, auf den ich mich bewerbe, angemessen ist? Also, das waren ja jetzt viele Fragen in einer. Aber tatsächlich zeigt es, finde ich, die Fragen, die Leon gestellt hat, dass er da schon sich gute Gedanken zugemacht hat.
Wichtige Gedanken vor allem.
Ja, wichtige Gedanken. Das sind schon die richtigen Gedanken. Das sind schon die richtigen Fragen.
Ich würde vielleicht die Frage so ein bisschen teilen. Vielleicht ist ein Thema, wie ich mich kleide und wie Bewerbungsfotos aussehen. Und vielleicht der nächste Teil, da ging es ja um den Online-Auftritt, dass wir das nochmal separieren voneinander.
Super,
weil da ja nochmal andere Dinge zu beachten sind.
Gute Idee.
Ja, Johannes, wie kleide ich mich und wie sieht ein passendes Bewerbungsfoto aus?
Ja, also vielleicht zu Bewerbungsfotos. Erstmal, ich muss ja nicht unbedingt ein Bewerbungsfoto schicken. Also es ist nicht verpflichtet. Es erhöht aber nachweislich die Chancen. Also das vielleicht nochmal dazu gesagt. Und ein Bewerbungsfoto sollte immer auch mich selbst zeigen. Ich sollte mich damit auf jeden Fall wohlfühlen und authentisch rüberkommen. Ich sollte positiv rüberkommen, also freundlich, offen. Und das erreiche ich am ehesten, wenn ich das professionell machen lasse. Ist einfach so. Also es gibt zwar inzwischen noch Möglichkeiten mit KI und so ein Bewerbungsbild zu machen. Das sieht man aber meistens immer noch. Also die Technik schreitet voran. Aber ich würde zum Fotografen gehen, auch fürs Gefühl einfach. Und dann sind das schon die richtigen Fragen, die da gestellt sind. Dann kommt es nämlich danach aufs Outfit an. Und da kann ich mich eigentlich ziemlich gut orientieren an der Webseite vom Unternehmen. Was ist da der Kleidungsstil? Ich kann mich an der Branche orientieren. Ich kann mich am Social-Media-Account von dem Unternehmen orientieren, weil da sehe ich ja im Idealfall die Mitarbeitenden, wie die angezogen sind bei der Arbeit. Und da sollte ich dann ungefähr reinpassen. Damit zeige ich ja auch, ich passe in die Kultur rein. Wenn ich unsicher bin, würde ich sagen, eher ein bisschen overdressed als underdressed. Vor allem fürs Vorstellungsgespräch. Aber es ging ja jetzt um Bewerbungsunterlagen. Ja, das sind erstmal meine ersten Gedanken dazu. Was fällt dir noch ein?
Ja, auf jeden Fall informieren vorab. Ich glaube, da steht einfach ganz viel zur Verfügung in der heutigen Zeit. Genau, und wenn ich mir trotz allem total unsicher bin, dann einfach fragen. Also die Verantwortlichen fragen, das ist der kürzeste Weg.
Genau. Viel mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Es gibt auch unglaublich viele Quellen online darüber, was ein gutes Bewerbungsbild ausmacht. Da kann ich mich auch noch weitergehend informieren. Aber tatsächlich, deswegen auch nochmal der Tipp, zu einem professionellen Fotografen zu gehen, weil die sind darauf vorbereitet, die wissen auch, was passiert und die können auch im Zweifel gute Tipps geben.
Vielleicht ein finaler Tipp noch, mehrere Outfits mitzubringen.
Genau.
Das wäre vielleicht wichtig, wenn ich mich nicht ganz auf eine Branche oder ein Unternehmen einschießen möchte, sondern ein bisschen flexibel bleiben möchte, dass ich einfach mehrere Outfits zum Fotoshooting mitbringe und da im Nachgang ein bisschen flexibler sein kann in den Bewerbungsunterlagen.
Sehr guter Hinweis. Vor allem dann, wenn ich mich in unterschiedlichen Branchen bewerbe vielleicht, wo unterschiedliche Geflogenheiten gelten, habe ich vielleicht ein Bild im Anzug und eins casual oder business casual. Super Tipp. Und dann hatte die Frage noch eine zweite Ebene, nämlich über Zoom. Wie inszeniere ich mich da? Was sollte zu sehen sein, was nicht?
Ja, also wichtigste Regel, zu Hause wie auch beim Face-to-Face-Bewerbungsgespräch, also komplett anziehen, nicht nur obenrum, sondern auch untenrum, die gleichen Kleidungsregeln beibehalten, das wäre auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, dass das stimmt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die technische Ebene, die tatsächlich ja hier und da mal herausfordernd sein kann. Und da gilt es, sich Zeit für zu nehmen. Also mindestens ein, vielleicht auch 2 Tage vorher, falls was fehlt, sich mal ranzusetzen. Ich bin große Freundin davon, auch mal einen Testanruf zu machen mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Familienmitglied, um einfach da auch nochmal den Raum zu haben, alles austesten zu können und auch nochmal Feedback zu bekommen. Ist die Beleuchtung richtig? Ist der Ausschnitt richtig? Funktioniert der Ton? Könnte ich vielleicht noch irgendwas anderes verändern? Oder brauche ich noch ein Software-Update? Und das ist tatsächlich 5 Minuten vorm Bewerbungsgespräch ein bisschen heikel.
Ja, super Tipps. Also kann ich alles nur genauso unterstreichen. Und ansonsten gilt eigentlich alles, was bei einem Bewerbungsgespräch in Persona auch gilt, also in Präsenz. Pünktlich sein auch zum Beispiel, ne? Es ist einfach sehr wichtig. Was unterschätzt wird manchmal ist der Sound. Also das macht echt einen bleibenden Eindruck, ob mein Sound in Ordnung ist oder nicht. Also sollte ich vielleicht echt drüber nachdenken, ein Headset zu benutzen auch, wenn ich jetzt kein gutes Mikrofon integriert habe in meinen Computer oder ein externes Mikrofon zu benutzen, dass ich gut ausgeleuchtet bin. Das zeigt ja auch erstens, dass ich das ernst nehme, das Gespräch, und dass ich mich gut darauf vorbereitet habe und zeigt auch eine gewisse digitale Kompetenz. Also 2 Sachen, die beide für Jobs wichtig sind und immer wichtiger werden. Weil in der Regel wird es so sein, dass ich ja nicht nur über Zoom das Bewerbungsgespräch mache, sondern dass ich dann auch wahrscheinlich mit der Software später arbeiten würde. Und wenn ich da schon gleich einen guten Eindruck mache, hilft das auf jeden Fall.
Absolut.
Okay. Ach so, nee, wir haben noch eine Frage nicht beantwortet, die da drin steckt, nämlich, was sollte denn nicht zu sehen sein in meinem Hintergrund vielleicht? Das ist nämlich eine sehr lustige Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Manchmal sind ja sehr private Dinge im Hintergrund zu sehen. Verwischen den Hintergrund oder sich vielleicht neutralen virtuellen Hintergrund gönnen.
Ja.
Ja.
Genau, also ich bin persönlich nicht unbedingt ein Fan davon, so einen komischen virtuellen Hintergrund zu machen. Ich finde das, also vor allem im Bewerbungsgespräch als Privatperson. Also wenn ich jetzt für eine Firma das mache, ist es was anderes, weil dann ist das so Corporate Identity vielleicht. Aber wenn ich privat bin, dann kann ich es blurren, also verwischen. Oder ich kann es nicht blurren und dann sollte ich mir aber schon darüber Gedanken machen, was da zu sehen ist, weil das alles ein Zeichen ist, was da steht. Es wird alles interpretiert, ob die Person will oder nicht. Ich würde es vergleichen so ein bisschen mit Hobbys im Lebenslauf. Mhm. Das kann total okay sein, dass ich irgendwelche schmutzigen Hobbys habe am Wochenende, aber die sollten halt nicht im Lebenslauf auftauchen und die sollten vielleicht auch nicht an meinem Regal stehen. Es kann sein, dass die Person, die das sieht, total down ist damit und sagt, das ist ja super, wir haben ja gemeinsame Interessen. Es kann aber auch sein, dass die Person davon total vor den Kopf gestoßen ist. Das ist halt auch das Gamble, das ich habe mit Hobbys im Lebenslauf. Manche Leute lesen Yoga und denken dies und manche Leute lesen Yoga und denken das. Und das kann interpretiert werden. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass Yoga ein schmutziges Hobby ist. Aber,
aber heißt das, dass du generell von Hobbys im Lebenslauf abraten würdest?
Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, ich sollte nicht unterschätzen, was Hobbys transportieren an Bedeutung. Also es gibt einfach Sachen, die ausgedrückt werden dadurch, wenn jemand zum Beispiel super aktiver Mensch ist und ganz viel Extremsport macht oder so oder viele Wanderungen oder viel Sport oder da formt sich ein Bild in meinem Kopf über diese Person und da kommen gewisse Biases und Vorurteile auch mit rein und das lässt sich einfach nicht vermeiden und das passiert den Recruitern genauso. Das heißt, ich sollte schon die Hobbys auswählen, die mich vielleicht als Persönlichkeit auch zeigen, wer ich bin, wenn ich das zeigen will. Aber es gibt auch gewisse Hobbys, die vielleicht auch Leute irritieren könnten. Ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Hobby, das vielleicht Leute zweiteilen könnte, ist, wenn ich jetzt Mitglied im Schützenverein bin. Und ich bin da voll engagiert und das ist mein Heimatverein und da bin ich voll am Start und das ist super für mich. Aber da gibt es eben unterschiedliche Meinungen zum Thema Waffen, Besitz und so weiter. Und das kann dann für manche Leute, je nachdem, in was für eine Kultur ich mich reinbewerbe, eine Irritation sein. Krasses Gegenteil wäre, wenn ich mich für irgendein politisches Thema extrem engagiere, das irgendeiner Partei nahesteht, kann auftauchen. Wenn die Firma in einer komplett anderen Richtung unterwegs ist, dann kann das natürlich mich auch rausschießen. Also kann ich mich schon fragen. Und das Gleiche gilt so ein bisschen für den Hintergrund. Wenn ich da jetzt zum Beispiel, ich bin voll der Comicbuch-Fan und meine ganze Wand ist tapeziert mit Comic-Postern von irgendwelchen Superhelden, dann kann das manche Leute total cool finden und sagen, ach, das ist ja super, finde ich auch toll, Captain America oder so. Und die andere Person wird sagen, okay, die Person müssen wir aussortieren, die ist ja voll das Kind. Mhm. Also auf der Ebene würde ich es mal beantworten. Sollte Prima. Gucken, auf was für eine Stelle ich mich bewerbe.
Wie immer eigentlich. Das war eine richtig schön ausführliche Antwort auf die kleine Frage des Hintergrunds, aber
ja, wir sind vom Hundertsten, ich bin vom Hundertsten ins Tausende.
Ja, aber ist ja auch wichtig, hast du gleich andere Tipps auch noch mitgegeben. Okay. Ist doch wunderbar.
Super, sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angekommen.
Die Zeit ist ganz schnell verflogen, Johannes, okay. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke.
Danke für die Einladung.
Ja, danke dir, Freya, dass du heute dabei warst. Ich finde, wir konnten ziemlich tief einsteigen in die vielen verschiedenen Fragen und nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die Fragen eingereicht haben. Das waren sehr gute, spannende Fragen und keep them coming.
Bis bald. Dir hat diese Folge gefallen? Du kennst Menschen, die von dieser Folge profitieren würden? Dann freuen wir uns sehr, wenn du dir die Zeit nimmst, die Folge zu teilen oder Coach Geflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deinen Podcast auf Apple Podcast hörst, kannst du sogar eine Rezension schreiben. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts, Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.